Ingenieur, stolzer Besitzer eines gerade fertiggestellten Hauses. Seit 2 Wochen wohnt er allein. Seine Frau ist ausgezogen, hat die Kinder mitgenommen. Sie will sich scheiden lassen. Volker ist verzweifelt. Er schreit, wann reißt der Himmel auf? Ruth, 56, ledig, ein Kind, arbeitslos, Hartz IV, nichts Richtiges gelernt, mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten, um den Jungen durchzubringen. Er ist ausgezogen, als er die Lehre fertig hatte und hat sich nicht mehr blicken lassen. Ruth findet Trost ab dem 3. Cognac. Sie schreit, wann reißt der Himmel auf? Marie, 44, glücklich verheiratet, 3 Kinder, Krankenschwester. Ihre Älteste heiratet in 4 Wochen. Vor 3 Tagen hat sie das Ergebnis ihrer Mammographie bekommen. Brustkrebs. Er hat schon gestreut. OP, Chemo. Und dann? Sie schreit, wann reißt der Himmel auf? Klaus, 23, ledig, wohnt noch zu Hause, kein Beruf, leidet an Depressionen. Er beschreibt es so, es ist, als wenn es finster wird in mir. All meine Kraft wird aus mir rausgesaugt. Ich bin gelähmt, kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Manchmal wünsche ich mir den Tod, damit das endlich aufhört. Er schreit, wann reißt der Himmel auf? Ein Schrei aus tiefster Not, dann, wenn nichts mehr hilft, wenn keine Hilfe mehr sichtbar ist, keine Lösung. Wann reißt der Himmel auf? Wann wird es anders? Wann bekomme ich Hilfe? Ist da jemand? Der erste Mann im Weltall, Juri Gagarin, der soll angeblich gesagt haben, ich bin in den Weltraum geflogen, aber Gott habe ich nicht gesehen. Ist da jemand? Sollte Gott wirklich nur eine Illusion sein? Eine Vorstellung, an die wir uns klammern, wenn nichts anderes mehr hilft? Ganz ehrlich, ich habe das früher auch so gedacht. Ich war genau der gleichen Meinung. Nur Menschen glauben an Gott, weil sie es brauchen, weil sie in Not sind, weil sie irgendeine Hoffnung brauchen, egal ob sie real ist oder nicht, aber sie wollen sich an irgendetwas klammern. Und ich war eigentlich überzeugt, ja, es ist mehr im Kopf als wirklich real. Mit 17 habe ich mir Gedanken über den Tod gemacht. Die Gedanken kamen einfach so. Das hatte keinen besonderen Anlass. Ich habe mich gefragt, was kommt eigentlich, wenn ich sterbe? Was ist dann mit mir? Bin ich dann einfach weg? Ich kann nicht mehr denken, nicht mehr fühlen. All das, was ich jetzt kann, ich kann nichts mehr sehen, ist einfach alles vorbei. Und dann kamen die Gedanken, was war vorher, bevor ich geboren wurde? War das da auch so? War ich überhaupt nicht da? Und als ich mir das versucht habe vorzustellen, ich kam nicht weiter, ich konnte es nicht greifen. Das ging mir einfach über meinen Verstand, über mein Denken hinaus. Ja, von Gott hatte ich gehört. Wir haben zu Hause gebetet, immer zum Essen. Meine Mutter war Diakonisse, die hat vieles davon mit reingebracht. Wir haben auch abends zum ins Bett gehen unser Gebet gesprochen. Immer dasselbe. Im Religionsunterricht, im Konfirmandenunterricht habe ich von Gott gehört. Klar, worum soll es dann sonst gehen? Irgendwie war mir klar, Gott hat was mit Kirche zu tun. Aber vielmehr, keine Ahnung. Ja, Jesus, davon habe ich natürlich auch gehört. Jesus war für mich das Baby, was in der Krippe liegt zu Weihnachten. Die einzigen Auswirkungen auf mein Leben bestanden darin, dass wir Weihnachten zur Kirche gegangen sind und schöne Feier hatten da, so uns eingestimmt haben. Und dann kamen wir nach Hause und haben Bescherung gefeiert und ich bekam Geschenke. Das fand ich toll. Das war das, was ich mit Jesus verbunden habe. Das hat sich geändert, und zwar in dem Moment, als ich jemanden kennenlernte, der mit Jesus geredet hat, als wenn er wirklich da wäre. Das habe ich vorher so noch nicht gehört. Ich habe viele Gebete gehört, ja, aber das waren mehr so dahingesagte Gebete. Aber der hat gebetet, als wenn wirklich jemand da wäre und der zuhört, der auch vielleicht sogar antwortet. Ich habe noch andere kennengelernt, die genauso drauf waren, die auch geglaubt haben. Und ich habe mich gefragt, sind die wirklich alle so, dass sie sich an eine Hoffnung klammern, weil sie in Not sind? Und ich habe sie so kennengelernt, nee, die sind nicht in Not, denen geht's gut. Wieso glauben die an etwas, was nicht existiert? Und ich habe gemerkt, nee, die sind so nicht drauf, die glauben an etwas, was existiert. Zumindest hatte ich so diesen Eindruck. Ich habe mich mal drauf eingelassen, ich habe mich mit denen mehr getroffen und habe viele, viele Fragen gestellt. Ich habe den einigen wirklich Löcher im Bauch gefragt. Und ich habe einiges davon ausprobiert, was ich an Antworten kriege. Ich habe mal ausprobiert, ist der wirklich da? Hört der auch? Gibt der auch Antwort? Ich habe in der Bibel gelesen. Die Bibel hat ja auch irgendwas mit Gott zu tun, ne? Und ich habe in der Bibel gelesen, dass es da Menschen gibt, die von Gott überzeugt waren und die mit Gott zusammen gelebt haben. Und auch nicht immer nur aus Not, sondern einfach, weil sie Gott kannten. Und irgendwann war ich überzeugt, da ist jemand. Nicht ist da jemand, ich wusste, da ist jemand. Und für mich war er zu dem Zeitpunkt kein jemand mehr, sondern er war Freund geworden. Ich habe ihn kennengelernt, jedenfalls ein Stück weit. Ich habe ihn kennengelernt. Und ich habe sein Angebot angenommen, zu seiner Familie dazuzugehören. Ich habe gesagt, ja, Jesus, komm du in mein Leben, ich will zu dir gehören. Und ich kann dir versprechen, ich habe das bis heute nicht bereut. Und das ist jetzt über 40 Jahre her. Wann reißt der Himmel auf? Wenn es tatsächlich Hoffnung gibt, dass da jemand ist, dann bleibt die Frage, wann reißt der Himmel auf? Wann hilft er mir? Wann macht er den Himmel auf, um mir zu helfen? Volker, Ruth, Marie und Klaus stehen stellvertretend für alle, die diesen Schrei im Mund haben, wann reißt der Himmel auf? Egal, ob du in tiefster Not bist oder ob du einfach nur fragst, was hat mein Leben überhaupt für einen Sinn? Und was kommt danach? Und was war davor? Sie erwarten, all die erwarten eine Antwort. Wann reißt der Himmel auf? Reiß den Himmel auf und zeig, was du drauf hast. Ich habe eine Bibelstelle gefunden, wo das so steht. Ich fand das echt total interessant. Da steht in der Bibel tatsächlich, reiß den Himmel auf. Habe ich vorher bestimmt schon mal gelesen, aber mir war das nie bewusst gewesen. Ich lese euch mal die Stelle. Das haben Juden geschrieben. Juden wussten, dass es Gott gibt. Die Juden sind das Volk, was Gott ausgesucht hat und die haben mit Gott gelebt. Die wussten, die haben keine Frage gehabt, ist da jemand? Die wussten, da ist jemand. Und entsprechend sind sie auch mit ihm umgegangen und haben zu ihm gerufen. Und in dieser Stelle ist es so, dass sie rufen, weil die Völker, die um sie herum gelebt haben, die griffen sie an. Die wollten sie überwältigen. Krieg. Und in dieser Not fangen sie an, zu Gott zu schreien. In Jesaja 63, 19 und 64 bis Vers 3. Es ist, als wärst du nie unser Herrscher gewesen und als wären wir nicht das Volk, das du zu deinem Eigentum erklärt hast. reiß doch den Himmel auf und komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Komm plötzlich mit großer Macht, wie die Flammen trockenes Reisig ergreifen und das Wasser im Kessel zum Siedende bringen. Deine Feinde sollen erfahren, wer du bist. Die Völker sollen vor Angst vergehen. Vollbringe Taten, die uns staunen lassen und noch unsere kühnsten Erwartungen übertreffen. Komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn hoffen. Reiß den Himmel auf und zeig, was du drauf hast. Genau das ist der Ruf. Wir würden das heute bestimmt anders ausdrücken als die Juden damals, das ist keine Frage. Wir würden nicht von Bergen erbeben und sonst was sprechen, aber reiß den Himmel auf und hilf mir. Das ist der Ruf. Das ist der gleiche Ruf, den wir heute haben, auch wenn wir ihn anders ausdrücken. Der gleiche Ruf, reiß den Himmel auf. Und ich sage euch was. Gott hat den Ruf gehört, nicht nur den der Juden damals, sondern er hat den Ruf gehört. Und ich glaube nicht, dass du der Einzige bist, der diesen Ruf hat, sondern so viele Menschen über die ganzen Jahre, Jahrhunderte haben diesen Ruf in ihrem Herzen gehabt. Wann reißt der Himmel auf? Und Gott hat gehört und den Himmel aufgerissen. Galater 4 steht in der Bibel. Als dann aber die Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir das Sohnesrecht bekämen. Das Sohnesrecht ist das, er will uns adoptieren, er will, dass wir seine Kinder sind, damit er uns helfen kann. Er will wieder in Verbindung mit uns treten und darum hat er uns seinen Sohn geschickt. Jesus, das Baby in der Krippe. Das ist nicht für die Geschenke da, die wir bekommen von unseren Eltern. Jesus ist das Geschenk. Das Geschenk Gottes. Er hat den Himmel aufgerissen und seinen Sohn gesandt. Ja, er ist nicht Baby geblieben, sondern Jesus ist erwachsen geworden. Er ist auf diese Erde gekommen, aufgewachsen. Und als er groß war, hat er genau das getan. Er hat Menschen geheilt. Und noch viele andere Dinge. Aber das Wichtigste, was er getan hat, er ist gestorben. Ja, sterben müssen wir doch alle. Was ist das Besonderes? Jesus ist mit 33 Jahren gestorben, zum Tode verurteilt und von den Römern hingerichtet worden. Was hat das mit uns zu tun? Er hat das freiwillig gemacht. Er hätte gehen können. Er hätte sagen können, Vater im Himmel, du hast mich auf die Erde geschickt und ich gehe jetzt wieder. Die wollen mich nicht. Die wollen mich jetzt hinrichten. Dann lasse doch. Ich gehe wieder. Hat Jesus nicht gemacht. Und Jesus hat sich freiwillig ans Kreuz nageln lassen, weil da viel, viel mehr hintersteckt, als nur, dass ein Mensch stirbt. Jesus ist für uns gestorben, damit wir unsere Schuld, das, was zwischen Gott und uns steht, wegkommt. Und damit das wegkommt, muss jemand sterben. Ein Mensch muss sterben. Und jeder Mensch stirbt für seine eigene Sünde, die er begangen hat, seine eigene Schuld, die er irgendwann, und wenn es nur eine klitzekleine ist, wenn sie uns von Gott trennt, dann steht sie dazwischen. Und wenn ich sterbe, dann ja, wird diese Schuld getilgt, dann ist sie nicht mehr da, aber ich bin tot. Was nützt mir das? Und Jesus ist stellvertretend dafür gestorben, damit wir nicht sterben müssen. Das hat er getan, weil er uns liebt. Weil er diesen Schrei gehört hat, wann reißt der Himmel auf? Er hat ihn gehört, er ist gekommen, hat den Himmel aufgerissen, ist gestorben, damit wir den Zugang zum Himmel haben, damit wir die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Aber was nützt es, wenn die Hilfe da ist, wenn da jemand ist, der auch helfen will, aber ich komme an die Hilfe nicht ran? Ein anschauliches Beispiel habe ich mal in einem Kinofilm gesehen. Kennt ihr bestimmt, ich sage jetzt auch den Namen nicht, weil ich ihn nicht in Erinnerung habe. Es ging um Rettungsschwimmer. Ein Segelboot im Sturm, die Segel sind zerrissen Das Boot ist manövrierunfähig. Die Segler krallen sich am Mast fest. Riesenwellen schwappen über das Boot rum. Es wird hin und her geworfen. Es droht zu kentern und zu sinken. Keine Chance auf Hilfe. Sie haben eigentlich mit ihrem Leben abgeschlossen und sie warten eigentlich nur noch darauf, dass sie ertrinken. Auf einmal kommt ein Hubschrauber der Küstenwacht und fliegt über dieses Boot. Und sie sehen, Rettung, Hilfe, Hilfe kommt. Aber wie kommen wir an diese Hilfe? Es ist unmöglich, darauf zu kommen. Es ist unmöglich, für den Hubschrauber zu landen und die Leute da hochzuholen. Unmöglich. Wie kommen wir an diese Hilfe? Es sind doch nur ein paar Meter, aber ich komme nicht ran. Die Crew im Hubschrauber ist sich klar darüber, es gibt nur eine Chance. Es gibt nur eine kurze Zeitspanne, in der wir diese Menschen retten können. Aber wir können nicht einfach das Seil runterlassen, dass sie sich schnappen und dann hochgezogen werden, weil dieses Seil würde sich in der Takelage verfangen und dann würde es den Hubschrauber auch runterziehen und sie würden alle abstürzen und alle sterben. Und die Crew ist sich klar, es gibt nur eine Chance, es muss einer runter. Und sie wissen, sie können mit diesem Seil nur zwei Leute raufziehen. Entweder die Segler oder nur einen von den Seglern und den Rettungsschwimmer. Und die Rettungsschwimmer sind sich klar, wenn einer runtergeht, dann opfert er sein Leben. Und einer springt, nimmt das Seil, knotet die Segler fest und sie werden hochgezogen. Der Hubschrauber dreht ab, weil er hat nicht mehr Sprit. Noch einen Rettungsversuch hat er nicht. Es gab nur diese eine Chance. Und der Rettungsschwimmer bleibt zurück und stirbt. Das ist ein anschauliches Beispiel. Jesus ist runtergekommen, um uns zu retten. Nicht nur zwei, sondern alle. Er ist gestorben dafür, damit wir gerettet werden. Ein für alle Mal. Gott hat den Himmel aufgerissen und seinen Sohn geschickt, damit wir gerettet werden. Und ist der Einzige, der uns retten kann. Es gibt keinen anderen. Es gibt keine andere Möglichkeit, gerettet zu werden, erlöst zu werden, als durch Jesus. Wenn wir Jesus in unser Leben einladen und sagen, vergib du mir das, was ich an Mist gebaut habe, dann nimmt Jesus uns die Schuld weg und nimmt uns an, nimmt uns in die Familie Gottes auf. Wir werden Kinder Gottes. Und dann sind wir, dann ist die Hilfe da, dann sind wir beim Vater und er kann uns helfen. In Johannes 3, Vers 16 wird das nochmal deutlich. Denn so hat Gott die Welt, und die Welt meint alle Menschen, so sehr hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Volker hat von seinem Arbeitskollegen von Jesus gehört. Und er hat wieder Hoffnung geschöpft. Ruth hat gestern in der Stadt jemanden getroffen, die sie zu Kaffee und Kuchen eingeladen hat. Und im Gespräch kamen sie auch über den Glauben ins Gespräch. Und Ruth hat eine neue Freundin gewonnen. Und ein klein bisschen Hoffnung, dass es doch weitergeht. Marie hat bei einer Beerdigung das erste Mal bewusst von einem Leben nach dem Tod gehört. Und sie hat ihren Pastor gefragt, ob er ihr mehr darüber erzählen kann. Das macht ihr Hoffnung, dass selbst wenn sie stirbt, nicht alles vorbei ist. Klaus hat in der Klinik, in die er eingewiesen werden musste, Paul getroffen. Und Paul geht es genauso. Sie haben zusammen gebetet. Und Klaus spürte, dass es ihm danach besser ging. Das machte ihn neugierig. Ist da jemand? Ja, da ist tatsächlich jemand. Jesus wartet auf dich. Der Himmel ist aufgerissen. Seine Hand, Jesu Hand ist ausgestreckt. Er will dir helfen. In der Bibel steht, jeder, der bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und ich lade dich heute Morgen ein, genau das zu tun. Amen.